Hier ist das erste deutsche Fernsehen mit der Tagesschau. Heute im Studio Susanne Daubner.
Guten Abend, meine Damen und Herren. Ich begrüße Sie zur Tagesschau. Im Sommer vor 3 Jahren wurde das Ahrtal zum Schauplatz einer der schwersten Flutkatastrophen in Deutschland seit Jahrzehnten. Viele Menschen kamen bei den Überschwemmungen ums Leben. Ganze Ortschaften wurden verwüstet. Schnell stellte sich die Schuldfrage. Gegen 2 Verantwortliche ermittelte die Staatsanwaltschaft in Rheinland-Pfalz seit dem Unglück. Heute kam das Ergebnis. Die Verfahren werden eingestellt.
135 Menschen starben bei der Flut im Ahrtal. Gibt es dafür eine strafrechtliche Schuld? Mehr als 2,5 Jahre lang hat die Staatsanwaltschaft Koblenz ermittelt. Gegen den damaligen Landrat des Kreises Ahrweiler, Jürgen Pföhler, und gegen einen Mitarbeiter im Krisenstab der Kreisverwaltung. Die Staatsanwaltschaft sieht beide in der Verantwortung, teilt sie heute mit, erhebt aber keine Anklage.
Ob jemand in einer Krise standhaft ist, Haltung bewahrt, Verantwortung übernimmt, führungsstark ist, Aufopferungsbereitschaft zeigt, eine Leuchtturmfunktion für seine Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter übernimmt, das ist eine Frage des Charakters und der Persönlichkeit. Für die Frage nach der Strafbarkeit spielt das keine Rolle.
Im Zentrum der Ermittlungen stand der Verdacht der fahrlässigen Tötung durch Unterlassen. Der Kreis hatte am Tag der Flut erst kurz nach 23 Uhr den Katastrophenalarm ausgelöst und Teilevakuierungen angeordnet. Stunden zuvor waren in der Ahr bereits Menschen ertrunken. Was bei früheren Warnungen passiert wäre, sei aber nicht mit Gewissheit zu klären, so die Staatsanwaltschaft. Sie spricht von einer Naturkatastrophe ungeahnten Ausmaßes. Diese habe nicht verhindert oder verändert werden können.
Für diesen Vorwurf, fahrlässige Tötung, da ist der Knackpunkt. Wenn die Fehler beim Katastrophenschutz, die es definitiv gab, nicht passiert wären, hätten die Menschen dann so gut wie sicher überlebt. Und genau das sieht die Staatsanwaltschaft hier nicht.
Der ehemalige Landrat hatte die Vorwürfe zurückgewiesen. Hinterbliebene der Opfer können noch Beschwerde gegen die Entscheidung einlegen.
Im Ahrtal kämpfen die Menschen noch immer mit den Folgen der Flut. Häuser wurden zwar wieder errichtet und Straßen neu gebaut, doch so wie hier sind die Spuren des Hochwassers weiterhin zu sehen. Und auch emotional lässt die Katastrophe die Betroffenen nicht los. Mit Spannung wurden heute die Ergebnisse der Ermittler erwartet. Die Enttäuschung ist jetzt groß.
Ralf Ort wirkt entsetzt. Aus dem Fernsehen erfährt er, dass die Ermittlungen zur Flutkatastrophe im Ahrtal eingestellt werden. Ort verlor seine 22 Jahre alte Tochter Johanna in der Flut. Eine Klärung durch ein Gericht, ob ihr Tod hätte vermieden werden können, wird es wohl nicht geben.
Wir sind natürlich sehr, sehr enttäuscht und das ist ein Justizskandal. Wir möchten ein öffentliches Verfahren, ein öffentliches Gerichtsverfahren. Und in diesem Verfahren wird sich herausstellen, ob es eine Schuld gibt oder nicht.
Ähnlich sieht das auch Michael Lenz. Die Flutkatastrophe zerstörte sein Hotel. Noch jetzt, fast 3 Jahre nach der Flut, ist er nicht damit fertig, Schäden zu beseitigen.
Das ist ein Schlag ins Gesicht für die Opfer, deren Angehörige und für alle, die betroffen sind. Man wartet, dass irgendetwas entschieden wird, irgendetwas passiert. Und die ganze Sache verläuft im Sande ohne irgendeinen Abschluss.
Die Menschen im Ahrtal reagieren auf die Entscheidung der Staatsanwaltschaft unterschiedlich, doch überwiegt das Unverständnis.
Es ist ja so unbefriedigend, dass sich bis heute niemand irgendwo entschuldigt hat oder irgendwo Verantwortung übernommen hat. Und damit kommt jetzt noch mal einer obendrauf.
Das macht für den Ort hier nicht viel. Das bringt keine Leben, das bringt keine toten Menschen wieder zurück.
Kommunalpolitiker aus den betroffenen Ortschaften zeigen sich enttäuscht. Dennoch.
Auch wenn diese Entscheidung sicherlich nicht für alle Betroffenen befriedigend ist, so ist zumindest der unbefriedigende Zustand der Schwebe damit nach fast 3 Jahren beendet.
Ralf Ort und viele andere Hinterbliebene sind tief enttäuscht. Für sie ist die Katastrophe noch nicht abgeschlossen.
Zwei Deutschrussen sind wegen Spionageverdachts in Untersuchungshaft. Sie waren gestern in Bayern festgenommen worden. Die Bundesanwaltschaft wirft den beiden vor, Standorte der Bundeswehr und der US-Truppen im Auftrag Russlands ausgekundschaftet zu haben. Mit diesen Erkenntnissen sollten Anschläge geplant werden, um die Unterstützung der Ukraine zu sabotieren.
Das soll eins der möglichen Ziele gewesen sein, der Truppenübungsplatz Grafenwöhr in Bayern. Hier bildet die US-Armee ukrainische Soldaten aus und unterstützt die Ukraine so im Kampf gegen den völkerrechtswidrigen Angriff Russlands. Auch die deutsche Unterstützung für Kiew sollte laut Bundesanwaltschaft durch die geplante Sabotage gestört werden.
Wir gehen davon aus, dass einer der Festgenommenen sich bereit erklärt hat, Sabotageaktionen in Deutschland durchzuführen, insbesondere auf militärisch genutzte Infrastruktur und Industriestandorte. Angedacht waren etwa Sprengstoffanschläge oder Brandanschläge. Einzelne potenzielle Anschlagsziele hatte dieser Beschuldigte nach unseren Erkenntnissen bereits ausgekundschaftet.
Inzwischen wurden beide Beschuldigte dem Ermittlungsrichter am Bundesgerichtshof vorgeführt. Gestern waren die Deutsch-Russen festgenommen worden. Der Generalbundesanwalt wirft ihnen Agententätigkeit für einen ausländischen Geheimdienst vor, dem Hauptbeschuldigten zudem unter anderem Verabredung zur Herbeiführung einer Sprengstoffexplosion.
Diese Vorwürfe sind im Grunde die Blaupause für die Sorgen, die deutsche Sicherheitsbehörden seit Kriegsbeginn haben, dass es eben Sabotageaktionen geben könnte, weil einfach klar ist, dass die Hilfe Deutschlands für die Ukraine Russland wehtut.
Der Fall hat auch eine politische Komponente. In Berlin ließ die Bundesaußenministerin den russischen Botschafter ins Auswärtige Amt einbestellen. Die Bundesinnenministerin zeigte sich heute alarmiert.
Wir haben seit dem furchtbaren Angriffskrieg Putins vor 2 Jahren die Sicherheitsmaßnahmen hochgefahren und haben die ganze Zeit auch vor solchen Fällen gewarnt. Insofern sind wir mit dem Hochfahren der Sicherheitsmaßnahmen weiterhin unterwegs und werden das permanent beobachten.
Inzwischen wurde in Karlsruhe für beide Beschuldigte Untersuchungshaft angeordnet.
Bundeswirtschaftsminister Habeck ist in die Ukraine gereist. Er wurde von einer Unternehmensdelegation begleitet. Bei den Gesprächen ging es um den Wiederaufbau der Energieinfrastruktur, die von der russischen Armee angegriffen wird. Die ukrainischen Vertreter wiederholten den Wunsch nach weiteren Raketenabwehrsystemen. Habeck war am Morgen mit der Bahn in Kiew angekommen und legte Blumen an einer Gedenkmauer für getötete Soldaten nieder. Vor dem Landgericht Halle hat ein Strafprozess gegen den Thüringer AfD-Chef Höcke begonnen. Die Staatsanwaltschaft wirft ihm vor, in 2 öffentlichen Reden eine verbotene Nazi-Parole verwendet zu haben. Sollte Höcke zu einer Freiheitsstrafe von mehr als 6 Monaten verurteilt werden, könnte ihm das Gericht auch zeitweise das Recht entziehen, bei Wahlen zu kandidieren. Höcke ist der Spitzenkandidat der Thüringer AfD für die Landtagswahl im September.
Als der Angeklagte Björn Höcke den Gerichtssaal betritt, ist der Raum bereits gefüllt. Wegen des großen öffentlichen Interesses ist der Prozess an das Landgericht nach Halle verlegt worden. Verantworten muss sich der Thüringer AfD-Chef wegen der Verwendung einer Nazi-Parole.
Dabei soll er gewusst haben, dass es sich bei dem letzten Teil dieser Formulierung, nämlich alles für Deutschland, um eine verbotene Parole der Sturmabteilung der NSDAP gehandelt habe.
Der letzte Teil ist eine NS-Parole, die in Deutschland unter Strafe steht. Der ehemalige Geschichtslehrer bestreitet, das gewusst zu haben. Die gleiche Parole verwendete er bei einer späteren AfD-Veranstaltung im thüringischen Gera wieder. Das letzte Wort ließ er dabei vom Publikum sagen. Die Anklage in diesem Fall wurde vom heutigen Verfahren zunächst abgetrennt.
Herr Höcke kann sich natürlich auf sein Nichtwissen berufen. Wirklich glaubhaft ist es nicht, denn es hat in den letzten Jahren schon mehrfach Debatten gegeben um diesen Spruch. Es gab auch schon Verurteilungen.
Begleitet wird der Verhandlungsauftakt von Demonstrationen gegen Rechtsextremismus. Mehr als 500 Menschen versammelten sich dazu vor dem Justizgebäude. Wegen verschiedener Anträge und Beschwerden der Verteidigung verzögert sich der Beginn des Prozesses am Morgen deutlich. Bei einer Verurteilung droht Höcke eine Geld- oder Gefängnisstrafe von bis zu 3 Jahren. Sollte die Strafe mehr als 6 Monate betragen, könnte dem Thüringer AfD-Spitzenkandidaten das Recht entzogen werden, sich wählen zu lassen.
In Gelsenkirchen muss der Verleih von E-Rollern übermorgen eingestellt werden. Die Stadtverwaltung entzog den beiden Anbietern die Zulassung, weil sie sich weigern, bei der Registrierung der Nutzer deren Personalien zu erfassen. Deshalb konnten nach mehreren Unfällen die Nutzer nicht ermittelt werden. Die Anbieter zogen dagegen vor das Verwaltungsgericht, sind aber vorläufig gescheitert.
Zu viele auf dem Gehsteig, zu gefährlich im Verkehr. Weil in Gelsenkirchen der Ärger über die E-Scooter groß ist, will die Stadt an die Nutzer ran. Das Problem, beim Ausleihen können die Fahrer in der App Fantasienamen hinterlegen.
Selbst wenn sie ein Kennzeichen ablesen, sie können hinterher nicht sagen, wer gefahren ist. Und deswegen wollen wir, dass die Verleiher feststellen, wer der Mieter ist, damit man im Zweifel auch jemanden belangen kann.
Auf diesem Platz wurde im vergangenen Jahr ein 2-jähriges Kind von einer jungen Fahrerin angefahren und schwer am Kopf verletzt. Damit begann die Diskussion. Tote, Schwerverletzte, gefährliche Fahrten in Fußgängerzonen. Tatsächlich haben die Unfälle mit E-Scootern in den vergangenen Jahren deutlich zugenommen. Gleichzeitig steigen auch die Nutzerzahlen. E-Scooter sind ein Streitpunkt. Dabei sollten sie doch eigentlich zur Verkehrswende beitragen.
Man hatte große Hoffnungen da reingesetzt, aber sie sind eigentlich zu einem großen Ärgernis geworden. Einerseits durch ihre Existenz, sie liegen an vielen Stellen einfach herum, und auch durch das Verhalten der Fahrenden.
Der Betreiber Tier will gegen den Gerichtsbeschluss in Gelsenkirchen vorgehen, fühlt sich unfair behandelt.
Wichtig ist aber aus meiner Sicht in allererster Linie, dass die Städte bei der Infrastruktur nacharbeiten und für sichere Verkehrswege, für sichere Radwege und gute Abstellmöglichkeiten sorgen.
Eigentlich habe man nichts gegen E-Scooter, wenn man sie denn vernünftig fahren würde, betont die Stadt Gelsenkirchen. Wie dieser Konflikt ausgeht, das werden auch andere Städte mit Interesse verfolgen.
Die Deutsche Fußballliga hat die Milliardenauktion der Fernsehrechte vorerst gestoppt. Es geht um die Spielzeiten 2025-26 bis 2028-29 und dabei um die Freitags- und Samstagsspiele. Grund ist ein juristischer Streit mit einem der Bieter. Die Streaming-Plattform DAZN sieht sich gegenüber einem anderen Bieter benachteiligt. Sie wirft der DFL einen Verstoß gegen das Kartellrecht vor und hat deshalb das Bundeskartellamt eingeschaltet. In Kopenhagen sind nach dem Großbrand in der historischen Börse die Außenwände eingestürzt. Nach Angaben eines Feuerwehrsprechers versuchten Einsatzkräfte noch kurz zuvor, die Fassade des ausgebrannten Gebäudeteils mit Containern zu stabilisieren. In dem für Restaurierungsarbeiten eingerüsteten Bauwerk war vorgestern ein Feuer ausgebrochen, das etwa die Hälfte des Gebäudes zerstörte. Das Bild einer trauernden Palästinenserin ist als bestes Pressefoto des Jahres ausgezeichnet worden. Die Jury in Amsterdam erklärte, es stehe für die Leiden im Krieg. Der palästinensische Fotograf Mohammed Salem hatte das Bild der jungen Frau wenige Tage nach dem Terrorüberfall der Hamas auf Israel aufgenommen. Sie trauert um ihre Nichte, die bei einem israelischen Angriff ums Leben kam.
Eine Frau hält einen Leichnam im Arm. Weder sie noch die Tote sind zu erkennen. Ihre Gesichter sind verhüllt. Anonym sind sie trotzdem nicht. Es ist die 36 Jahre alte Inas Abu Mamar, eine Palästinenserin aus dem Gazastreifen, mit ihrer 5-jährigen Nichte Sali. Ein Moment großer Trauer, festgehalten auf einem Foto. Wir können einen Dialog schaffen, in dem wir Menschen wirklich berühren, in dem wir Geschichten erzählen von einem Teil der Welt, den sie nicht kennen. Und durch diese Geschichten spüren, dass die Menschen ihnen ähnlich sind, unabhängig davon, wo sie leben. So bringen wir hoffentlich ein bisschen Menschlichkeit in unsere Welt. Der Palästinenser Mohammed Salem hat das Foto für die Nachrichtenagentur Reuters gemacht, am 17. Oktober, 10 Tage nach dem Angriff der Hamas-Terroristen auf Israel. Israel antwortet seither mit einer umfassenden Militäraktion. In Khan Yunis trafen Raketen Wohnhäuser. In einem, vermutlich ähnlich wie diesem, lebte Sali mit ihrer Familie. Der World Press Award gilt als einer der renommiertesten Wettbewerbe für Pressefotografen. Mehr als 61.000 Bilder wurden eingesendet, 33 davon ausgezeichnet. Darunter auch diese Bilder. Ein 91-jähriger demenzkranker Mann aus Madagaskar. Ein unbekannter Migrant auf einem Zug in Mexiko. Ein Kriegsheimkehrer aus Äthiopien. Die Fotos werden jetzt in einer Ausstellung gezeigt, die in mehr als 60 Ländern weltweit zu sehen ist.
Ein farbenprächtiges Naturschauspiel in Island. Dort spuckt ein Vulkan, hier im Zeitraffer, seit Wochen glühend rote Lava, die sich jetzt am Himmel mit grünen Polarlichtern mischt. Und damit zu unserem Wetter.
Von der Nordsee zieht ein Tief heran und sorgt für Regenfälle. Auch mit Sturmböen ist zu rechnen. Heute Nacht gibt es zunächst nur einzelne Schauer, später verdichten sich von Norden her die Wolken und bringen verbreitet Regen, in den Hochlagen auch Schnee. Die Regenwolken erreichen morgen den Süden. Im Tagesverlauf lockert es vom Nordwesten bis in die Mitte zeitweise auf, es folgen aber noch Schauer und einzelne Gewitter. In der Nacht Tiefstwerte von 7 bis minus 2 Grad. Morgen werden zwischen 5 und 12 Grad erreicht. Am Samstag wechselhaft mit Schauern und einzelnen Gewittern. Die Schneefallgrenze sinkt dabei auf etwa 500 Meter. Ähnliches Wetter am Sonntag, auch am Montag. Teils Sonne, teils Wolken, aber seltener Regen oder Schneeschauer.
Um 22.15 Uhr fragt Jesse Wellmer in den Tagesthemen einen Experten, was eigentlich hinter den systematischen Tabubrüchen von Björn Höcke steckt. Und? Klein, aber fein, warum sich so viele Menschen für Modellbau begeistern. Ich wünsche Ihnen einen angenehmen Abend.